Dieser Podcast wird Ihnen von Credit Suisse Global Research präsentiert. Der Artikel ist im November 2012 im Global Investor zum Thema Gesundheit erschienen. Den Ursachen auf der Spur. Die beiden letzten Jahrhunderte waren dank zunehmender technologischer Unterstützung geprägt von erstaunlichen intellektuellen und praktischen Durchbrüchen im Verständnis des menschlichen Körpers, von Krankheiten und ihrer Behandlungsweise. Gesundheit für alle bleibt dennoch ein ehrgeiziges Ziel, das von einer wirksamen Gesundheitspolitik und medizinischen Neuerungen abhängt.
Von Bernardino Fantini, Medizinhistoriker, Universität Genf. Bernardino Fantini ist Professor und Direktor des Institut d'Histoire de la Médecine et de la Santé der Universität Genf. 1974 promovierte er in Biochemie an der Universität Rom, an der er später das Istituto di Storia della Medicina leitete. Bernardino Fantini ist Autor und Herausgeber zahlreicher Bücher und Artikel sowie Mitherausgeber von Western Medical Thought, From Antiquity to the Middle Ages, Harvard University Press, 2002.
Um die erste Jahrtausendwende begann die menschliche Bevölkerung stetig zu wachsen. Nicht einmal die Pest im 14. und 17. Jahrhundert konnte dieses kontinuierliche Wachstum stoppen. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts widerspiegelte sich in Größe und Altersstruktur der Bevölkerung, zumindest in den Industrieländern, eine nachhaltige grundlegende Veränderung der Lebensstandards und eine erhöhte Lebenserwartung. Letztere liegt heute in den Industrieländern bei 80 Jahren, gegenüber 33 Jahren vor zwei Jahrhunderten. In einigen einkommensschwachen Regionen bleibt die Lebenserwartung jedoch sehr niedrig, während sie in gewissen Ländern sogar rückläufig ist. 1971 prägte Abdel Omran den Begriff des epidemiologischen Übergangs, der die demografischen Änderungen beschreibt, die sich im Lauf der Zeit aus sozioökonomischen Entwicklungen und Innovationen im Bereich der theoretischen Medizin und der Behandlungsmethoden ergeben. Die vorwissenschaftliche Medizin sah, wie die Volksheilkunde, keine Verbindung zwischen Ursache und Wirkung. Man führte eine Krankheit vielmehr auf unterschiedliche Auslöser zurück, wie Luftqualität, Ernährung oder schlechtes Benehmen, sodass man sich nicht von einer einzigen Therapieheilung versprach. Anfang des 19. Jahrhunderts aber zeigte eine damals in Pariser Krankenhäusern vorherrschende Denkrichtung, dass es sich bei einer Krankheit vielmehr um ein eindeutiges Ganzes mit spezifischen Charakteristiken handelt, die in Bezug stehen zu ebenso spezifischen anatomischen Schädigungen. Solche Läsionen lassen sich unterscheiden, indem Symptome analysiert, das Krankheitsbild identifiziert und dies alles am Körper durch Autopsie direkt beobachtet wird. Die Tatsache, dass die Idee mehrerer Ursachen von einer einzelnen spezifischen Ursache abgelöst wurde, veränderte die Art, wie Wissen über Krankheiten erworben wird. Das Zeitalter der wissenschaftlichen Medizin wurde eingeläutet. 1847 entdeckte Ignaz Semmelweis, dass ein durch Hebammen und Ärzte übertragener Infektionserreger die Ursache für die hohe Sterberate in Entbindungsstationen war und dass gewissenhaftes Händewaschen den Erreger eliminierte. Die Londoner Cholera-Epidemie von 1854 veranlasste John Snow, die Fälle nach ihrem geografischen Auftreten aufzuzeichnen. Als Quelle des Ausbruchs entpuppte sich eine öffentliche Wasserpumpe. Die bahnbrechende Bazillentheorie von Louis Pasteur und Robert Koch rundete die Erklärung der Krankheitsursache ab und revolutionierte das Gesundheitswesen. Nach dieser Theorie ist eine ansteckende Krankheit auf ein ständiges Vorhandensein eines spezifischen Bakteriums zurückzuführen, das die Krankheit einer Person verursacht. Dieses Bakterium ist zwingend die spezifische Ursache der Krankheit, auch wenn sich noch andere Faktoren auf den Krankheitsverlauf auswirken können. Organisch bedingte, das heißt angeborene, verhaltens- und umweltbedingte Faktoren beeinflussen den Kontakt mit Krankheitserregern und die Ansteckungsgefahr. Kochs Postulate von 1884 stellen einen logischen und konsistenten Ansatz dar für eine kausale Verbindung zwischen Mikrobe und Krankheit. Auf Basis dieser theoretischen Innovation entwickelten sich neue Praktiken im Gesundheitswesen. So wurden im Zuge von Pasteurs Arbeit Nahrungsmittel, etwa Babymilch, zur Desinfizierung erwärmt. Joseph Lister stellte 1869 keimtötende und sterile Techniken vor, die zusammen mit der Anästhesie die Chirurgie veränderten. Erstmals wurde ein Zugriff auf interne Strukturen des Körpers möglich. Serumtherapien, etwa gegen Diphtherie und insbesondere Impfungen, erlaubten eine Immunisierung von Organismen und ganzen Bevölkerungen gegen spezifische Krankheitserreger. Die Entwicklung der Mikrobiologie hatte gleichzeitig theoretische und soziale Veränderungen zur Folge. Die Gesundheitspolitik entwickelte sich rasant und regelmäßig auftretenden sowie epidemischen Krankheiten wurde allgemein vorgebeugt. Edward Jenner führte 1796 die Pockenimpfung ein. Pasteurs berühmte Experimente mit der Impfung von Schafen gegen Milzbrand und von Menschen gegen Tollwut machten Impfen als Basis der Immunisierung zum Prototyp einer neuen Strategie im Kampf gegen ansteckende Krankheiten. Und sie hatte Erfolg. 1977 erklärte die Weltgesundheitsorganisation WHO die Pocken für ausgerottet. In den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts verbesserten wissenschaftliche Entdeckungen die therapeutischen Möglichkeiten erheblich. Die Chemiebranche entdeckte Aspirin 1899 und im Jahre 1910 Salvarsan, das erste Medikament gegen Syphilis. Dank der Arbeit von Gerhard Domack bei Bayer und der Gruppe um Ernest Fourneau am Institut Pasteur in Paris boten Sulfonamide ab den 30er Jahren eine wirksame Behandlungsmöglichkeit gegen zahlreiche Infektionskrankheiten, insbesondere die afrikanische Schlafkrankheit und Lepra. Frederick Banting und Charles Best arbeiteten im Labor von John MacLeod und isolierten 1921 Insulin, das eine unmittelbare Behandlung von Diabetikern ermöglichte. Nachdem Karl Landsteiner 1901 die Blutgruppen entdeckt hatte, gründete die Mayo-Klinik 1935 die erste Blutbank. 1928 fand Alexander Fleming heraus, dass seine Bakterienkulturen von einem penicillinhaltigen Schimmel zerstört worden waren. Sein Wirkstoff wurde 1941 isoliert und an einer kleinen Patientengruppe getestet, mit beeindruckendem Ergebnis. Die groß angelegte Penicillinherstellung wurde während des Kriegs zur Priorität der Chemiebranche, neben der Produktion von DDT gegen die Überträger von Malaria und Typhus. 1943 isolierte Selman Waksman ein weiteres Produkt aus Pilzen, Streptomycin, dessen Wirksamkeit gegen Tuberkulose schon bald anerkannt war. Die industrialisierte urbane Gesellschaft hatte endlich die Kontrolle über die schlimmsten Infektionskrankheiten gewonnen. Während und nach dem Zweiten Weltkrieg schufen zahlreiche Neuerungen in Wissenschaft und Technik noch größere Veränderungen in der Medizin und im Gesundheitswesen. Bildgebende Verfahren, Mikrochirurgie, Intensivtherapie, Transplantationen, Prothesen, Immunsuppression sowie Chemo- und Strahlentherapie in der Krebsbehandlung. Die Technologie spielte in der Medizin eine immer wichtigere Rolle. Neue Disziplinen wie Molekularbiologie, Immunologie und Neurobiologie wandelten das theoretische Verständnis der Medizin. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts veränderten Sigmund Freuds Theorien über das Unterbewusstsein die Beurteilung psychischer Erkrankungen und beflügelte neue Therapien. Die Entwicklung von Neuroleptika erlaubte, solche Krankheiten medikamentös zu behandeln. Auch die Epidemiologie, die Muster von Krankheitsverläufen in der Bevölkerung untersucht, breitete sich durch innovative Untersuchungsmethoden Mitte des 20. Jahrhunderts aus. Vorbilder waren die Framingham-Herzstudie in den 40er Jahren und jüngst das von der WHO unterstützte Monika-Projekt mit 41 Kooperationszentren weltweit. Beide beobachteten umfangreiche Gruppen von Männern und Frauen, um Ursachen und Risikofaktoren von Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu ermitteln. Anfang der 50er Jahre stellte eine Studie von Richard Doll und Austin Hill einen kausalen Zusammenhang zwischen Zigarettenrauchen und Lungenkrebs her. Kausale Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen Faktoren und Krankheiten sucht auch die sogenannte evidenzbasierte Medizin, die in der medizinischen Entscheidungsfindung die besten klinischen, wissenschaftlichen und epidemiologischen Daten berücksichtigt. Auf politischer Ebene signalisierten zwei Ereignisse den Beginn der Nachkriegszeit. 1948 wurden der National Health Service in Großbritannien und die WHO gegründet. Letztere ergab sich aus der internationalen Zusammenarbeit im Gesundheitswesen, die 1859 mit der ersten internationalen Gesundheitskonferenz in Paris begonnen hatte. Zum ersten Mal wurde Gesundheit definiert als fundamentales Recht eines Individuums und damit als essentieller Bestandteil der humanitären Ziele, Stabilität und allgemeines Wohlbefinden. Die molekulare Revolution der 50er und 60er Jahre, die 2003 in der vollständigen Entschlüsselung des menschlichen Erbguts gipfelte, ermöglichte ein eingehenderes Verständnis der Struktur und Funktion der Gene und ihre Rolle bei der Entwicklung und der Funktionsweise des Organismus, die funktionelle Genomik, was die Anfälligkeit für und die Abwehrkraft gegen Krankheiten beinhaltet. Die genetische Basis von seltenen und daher oft vernachlässigten Erbkrankheiten wurde geklärt und dies ermöglichte die Gentherapie. Diese Entwicklungen führten zu Bestrebungen, individuelle Unterschiede zu identifizieren, wie sich Krankheiten verbreiten und wie Behandlungen anschlagen. Entsprechende Erkenntnisse könnten eines Tages zu einer individualisierten Medizin führen. In den Industrieländern wurden die häufigsten Infektionskrankheiten nach und nach von Degenerations- oder Zivilisationskrankheiten wie Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Stoffwechselkrankheiten, Unfällen und chronischen Krankheiten abgelöst. Weltweit waren Gesundheitsbehörden der Meinung, dass Infektionskrankheiten dank Massenimpfungen, Gesundheitsvorsorge, höherem Lebensstandard, besserer Nahrung und sicherem Trinkwasser seltener würden und verschwänden. Die verheerende Polio-Epidemie in den Industrieländern um 1940 konnte diese Zuversicht nicht erschüttern. Die rasche Entwicklung eines Impfstoffs durch Jonas Salk und Albert Sabin und die sofortige Anwendung brachten die Epidemie rasch unter Kontrolle, was das Vertrauen in die Fähigkeiten der Medizin, ansteckende Krankheiten zu besiegen, noch verstärkte. Angesichts wachsender Herausforderungen zeigte eine kritische Untersuchung epidemiologischer Konzepte jedoch, dass ansteckende Krankheiten in der Humanpathologie weiterhin eine wichtige Rolle spielen würden. Zu den Problemen zählten auch die Schwierigkeiten in den Bekämpfungsprogrammen, die Entwicklung resistenter Bakterien, neue Krankheiten, insbesondere AIDS, und das erneute Auftreten bereits als besiegt geltender Krankheiten wie Malaria, Tuberkulose und Diphtherie. Ungefähr im Jahr 2000 wurde eine Liste von 400 nicht meldepflichtigen, aber häufigen Krankheiten erstellt. Inskünftig muss Krankheit als ein permanentes, wiederholt auftretendes Naturphänomen verstanden werden und ist als Ergebnis einer gemeinsamen darwinistischen Evolution von Krankheitserregern und der menschlichen Bevölkerung zu betrachten. Mikroorganismen liegen wichtigen physiologischen Funktionen zugrunde. Der menschliche Körper weist mehr als 10-mal so viele Bakterien wie Zellen auf. Menschen und Mikroben leben in einer symbiotischen Beziehung, die Kippen und Krankheiten auslösen kann. Neue Krankheiten entstehen vor allem durch Umweltveränderungen und sozioökonomischen Wandel. Es ist daher wichtig, bei der Analyse, Erklärung und Bekämpfung dieser Krankheiten einen umwelt- und evolutionsbasierten Ansatz zu verfolgen. Gesundheit wird von vielen Faktoren beeinflusst, die von Umgebung, Landverteilung, Lebensraum, Bevölkerungsdichte, den Beziehungen zwischen Individuen und von sozialen Hierarchien sowie von kulturellen und moralischen Einstellungen einer bestimmten Zeit abhängen. Armut, Konflikte, soziale Instabilität und Wirtschaftskrisen schwächen die Bevölkerung und machen sie für ansteckende und chronische Krankheiten anfällig. Die biomedizinische Forschung hat es weit gebracht, seit 1847 entdeckt wurde, dass sich durch gewissenhaftes Händewaschen Infektionen auf Entbindungsstationen vermeiden lassen. Heutzutage konzentriert sich die biomedizinische Forschung hauptsächlich darauf, die verschiedenen Elemente der komplexen Kausalkette von Krankheiten zu integrieren, von den einzelnen Genen bis zu ganzen Bevölkerungen. Wenn man einen genomischen Ansatz für das Studium der menschlichen Bevölkerung und einen räumlichen Ansatz bei der Untersuchung der Verbreitung von Krankheiten und ihren sozialen Determinanten verbinden könnte, wäre man einen großen Schritt weiter und könnte das Wissen und schließlich auch die Effizienz der medizinischen Behandlung und der Gesundheitspolitik verbessern.